weil mich dann doch eher interessiert hat, wie wird denn das Herz versorgt und was kann eben da an der Versorgung auch fehllaufen, beziehungsweise wie kann man da helfen. Aber es ist einfach ein ganz zentrales Organ, was auch so in seiner Anatomie so eine ganz besondere Schönheit fast auch hat. Also sehr einfach, aber doch wieder komplex ist. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann hat das ganz, ganz wichtige Auswirkungen oder dramatische Auswirkungen auch für unser Leben. Und wir haben halt eben nur ein Herz und darum sollte man sich kümmern und gut darauf Acht geben, in jeglichem Sinn.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß.
Dieses Organ ist so spannend. Es ist nicht nur ein Muskel, der Blut durch unsere Adern pumpt und uns mit Sauerstoff versorgt. Es sendet auch Signale an unser Gehirn und geht ja damit in einen Austausch, durch den unsere Emotionen, unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflusst werden kann. Ich jedenfalls öffne heute mein Herz für diese Folge und ich hoffe, das könnt ihr auch. Und damit willkommen zu einer neuen Episode bei Helios. Schön, dass ihr zuhört. Unser wichtigstes Organ beleuchten möchte ich natürlich auch heute nicht alleine. Deswegen habe ich einen Gast, einen Experten aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg und er sitzt mir auch schon gegenüber, Privatdozent Dr. Robert Schüler. Herzlich willkommen auch an Sie.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ein bisschen über auch mein Lieblingsorgan sprechen kann.
Ja, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Dr. Schüler, Sie sind Chefarzt für interventionelle Kardiologie und kennen sich damit eben auch in der inneren Medizin ganz gut aus. Vielleicht erstmal so ganz metaphorisch gefragt, wann wird Ihr Herz denn auch mal schwer im Alltag?
Ach, das ist eine sehr gute Frage. Im Alltag erlebt man natürlich schon im Beruf mitunter Situationen, die einem auch nahe gehen. Es geht im Zweifel natürlich auch mal um Leben und Tod und man kann leider da auch nicht immer auf der Gewinnerseite stehen und sicherlich in Abhängigkeit von dem Fall, den man dann in der jeweiligen Situation behandelt und von Umständen, von Angehörigen, mit denen man vielleicht auch mal ganz gute Kontakte und Connections hat, dann gibt es schon Fälle, die einem noch nachgehen und über die man sich Gedanken macht im Weiteren.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, vor allem auch eben in dem Bereich. Dann brauchen wir aber jetzt natürlich auch die andere Seite. Wann sorgt das Herz denn für gute Momente?
Also es ist ein ganz toller Job und der erfüllt einen wirklich jeden Tag. Man hat mit ganz vielen tollen, interessanten Menschen zu tun, sowohl was Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch Patientinnen und Patienten angeht. Und das Herz steht ja schon so ein bisschen im Mittelpunkt, sicher auch unseres Seins. Und da einen Unterschied zu machen durch das, was man tut, das gibt einem sehr viel.
Dann schon mal vielen Dank für den persönlichen Einstieg. Dann starten wir jetzt auch inhaltlich. Wir legen unseren Schwerpunkt heute ja auf den Herzinfarkt, weil er weltweit nach wie vor einer der häufigsten Todesursachen ist. Wenn man ihn aber früh erkennt und medizinisch schnell handeln kann, ja, dann sind die Überlebenschancen deutlich höher. Zumindest hat sich da in den vergangenen Jahrzehnten ja einiges getan. Unser Herz arbeitet kontinuierlich, schlägt normalerweise so 60 bis 80 Mal pro Minute. Erstmal so ganz generell, was passiert denn bei einem Herzinfarkt im Körper?
Beim Herzinfarkt kommt es zu einem Verschluss der Herzkranzgefäße oder zu einer sehr ausgeprägten Verengung. Und die Herzkranzgefäße sind dafür da, den Herzmuskel mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Das heißt also, wenn diese Versorgungsleitung unterbrochen ist, durch Verkalkung, durch Einschwemmen eines Gerinnsels oder ähnlichen Vorgängen, dann kommt es eben zu einer Unterversorgung des Herzmuskels und in letzter Konsequenz stirbt der Herzmuskel anteilig oder eben auch mal in größeren Bereichen ab. Und das ist eine Situation, die wir natürlich um jeden Preis verhindern müssen. Das heißt also, in unseren Herzkatheterlaboren, da ist wirklich Zeit Muskel. Das heißt also, wir sind gehalten, so schnell wie möglich eben die Versorgung des Herzmuskels durch Wiedereröffnen des Kranzgefäßes sicherzustellen.
Wenn ich jetzt gerade so dieses Framing genutzt habe, ich glaube, es kommt auch darauf an, in welchem Kontext man es betrachtet, aber 60 bis 80 Mal pro Minute schlägt das Herz. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass es dann, also hört es dann auf, in dem Moment auch zu schlagen oder kann es trotzdem weiterschlagen?
Das ist tatsächlich sehr individuell unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die merken ihren Herzinfarkt vielleicht kaum oder auch gar nicht. Die treffen wir teilweise zufällig an in unserer Notaufnahme. Die kommen mitunter mit ganz anderen Beschwerden, die gar nicht am Herzinfarkt so ganz direkt zuzuordnen sind. Es gibt Patienten, die einen Herzstillstand erleiden dann im Kontext des Infarktes. Es gibt aber auch Patienten, die zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, die eher zu schnell sind, dann bekommen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, macht es auch herausfordernd, dann eben genau die Patienten zu identifizieren, denen man helfen kann.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch eben, das selber zu wissen, ne? Weil, dass man schnell handeln sollte, ist klar. Das finde ich impliziert aber auch, dass wir selber erkennen, ob wir in Gefahr sind oder eben eine andere Person und das so ein bisschen voreinschätzen können. Was sind denn so typische Warnsignale?
Also die ganz typischen Warnsignale sind Schmerzen auf der Brust, die ganz klassisch ausstrahlen in den Unterkiefer, in den linken Arm oder auch in den Rücken. Gerade aber auch bei Frauen oder älteren Menschen können die Beschwerden auch so ein bisschen unspezifischer sein. Also das sind dann vielleicht eher Beschwerden wie Luftnot, Unwohlsein, Bauchschmerzen. Das kann wirklich auch sehr individuell sein. Mhm. Es ist dabei ganz wichtig, glaube ich, diese ganz klassischen Symptome einfach zu kennen, weil wenn man so etwas verspürt, dann sollte man dringlich und umgehend den Notarzt rufen. Mhm. Denn abgesehen vielleicht vom Schlaganfall ist genau das, also der Herzinfarkt, das Problem oder die Erkrankung, für die diese Rettungsdienste tatsächlich da sind. Weil die können mit einer schnellen Alarmierung und einem schnellen Verbringen dann eben in eine Klinik mit Herzkatheter dann dafür sorgen, dass ein Patient mitunter sogar ohne irgendwelche Folgen aus dieser Akutsituation herauskommt.
Okay, das heißt, wenn die Brustschmerzen relativ eindeutig sind mit diesen Symptomen, sollte ich auch direkt am besten in die Brustschmerzambulanz kommen?
Wenn ich das noch kann, kann man das so machen. Die Brustschmerzen sind ganz klassisch eher so wie so ein drückender Schmerz, als ob man wie so einen Gürtel um die Brust hat oder einen Stein auf der Brust. Also nicht so, nicht stechend oder durch Druck auslösbar oder durch tiefes Einatmen. Mhm. Und wenn ich aber tatsächlich das Gefühl habe, da ist was, das kenne ich so nicht, das macht mir Todesangst, dann ist der Weg zur Brustschmerzambulanz eigentlich zu weit und auch der Weg quasi im eigenen Auto zu riskant. Also da sollte man dann tatsächlich den Notarzt rufen, ganz genau.
Mhm. Ja. Okay. Und so eine Brustschmerzambulanz, ist das denn was Gängiges? Hat das jedes Krankenhaus oder?
Das hat nicht jedes Krankenhaus, aber es ist eine Spezialambulanz, die meisten Kardiologien aufweisen oder anbieten. Denn Brustschmerz, wie ich das gerade beschrieben habe, im Kontext eines Herzinfarktes, kann natürlich noch ganz viele andere Ursachen haben. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch schwierig für einen einzelnen Menschen quasi auseinanderzuhalten, ist das jetzt ein Herzinfarkt oder ist das jetzt doch etwas anderes? Und die Brustschmerzambulanzen bieten natürlich alle Möglichkeiten, dass man dann Diagnostik macht, um eben zu unterscheiden, ist es ein Herzinfarkt oder ist es vielleicht eine Herzmuskelentzündung oder ist es ein Problem mit den Rippen, mit der Lunge, mit der Speiseröhre, also mit im Prinzip allen Organen, die da eben auch im Brustkorb sich befinden und möglicherweise auch Beschwerden machen können, im Regelfall aber nicht so gefährlich sind wie der Herzinfarkt.
Okay, ja, ich wollte es gerade sagen, weil gerade Bauchschmerzen oder Brustschmerzen sind ja nun mal sehr diffuse Symptome. Ne?
Total, ja.
Wie kann sich das denn unterscheiden, also sozusagen Brustschmerzen von anderen Herzerkrankungen auch?
Im Einzelfall lässt sich das überhaupt nicht unterscheiden. Mhm. Also rein das Symptom kann zum Beispiel auch bei einer Herzmuskelentzündung vorliegen, also das Symptom Brustschmerz oder bei anderen Erkrankungen. Manche Herzschwächeformen können auch so Brustschmerzen verursachen. Theoretisch kann sowas auch von der Wirbelsäule kommen. Also das ist tatsächlich so für den Einzelnen nicht ganz einfach auseinanderzuhalten. Und da braucht es dann eben Brustschmerzambulanzen oder eben Notambulanzen, wo wir dann EKGs schreiben können, Blutentnahmen machen können mit entsprechenden Herzwerten, die dann auch getestet werden. Herzultraschall, der dann auch ziemlich schnell durchgeführt werden sollte und natürlich auch kann, sodass man da so ein bisschen schauen kann, ist das jetzt doch etwas Richtung Herzinfarkt oder ist das eine andere Erkrankung des Herzens oder ist vielleicht doch ein anderes Organ da ursächlich?
Okay, ich habe es eingangs schon ganz kurz gesagt, so rein wissenschaftlich betrachtet sitzen unsere Emotionen natürlich nicht im Herzen, sind ja hochkomplexe neurologische und auch biochemische Prozesse, die im Gehirn stattfinden. Und trotzdem gibt es da eine gewisse Verbindung. Inwiefern spielt denn emotionaler Stress zum Beispiel beim Herzinfarkt eine Rolle?
Also Stress ist immer ein Kofaktor, wenn man das so sagen möchte. Jetzt, wenn ich ein sehr gesunder Mensch bin, nicht rauche, keinen Bluthochdruck habe, keine Probleme mit meinem Cholesterin habe, mich gesund ernähre etc. und lediglich Stress habe, dann werde ich sehr wahrscheinlich nur wegen des Stresses keinen Herzinfarkt erleiden. Mhm. Aber wenn ich gestresst bin im Job, dann schlafe ich vielleicht schlecht, dann esse ich vielleicht ungesund oder unregelmäßig oder rauche oder trinke Alkohol in irgendwie einem größeren Maße, was dann wiederum dazu führt, dass ich mir da vielleicht auch noch eine Packung Chips zu aufmache und so weiter. Also Stress bedingt viele Risikofaktoren indirekt und ist sicherlich Kofaktor dadurch auch eben für Herzinfarkte oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt Erkrankungen des Herzens, die tatsächlich auch über Stress ausgelöst werden. Da gibt es das sogenannte Broken Heart Syndrom. Das ist also eine Erkrankung, wo Patienten ähnlich wie beim Herzinfarkt Beschwerden erleiden, auch entsprechende Veränderungen des EKGs aufweisen können, aber die Herzkranzgefäße keine Probleme haben. Da ist es, wie Sie richtig gesagt haben, dann tatsächlich so, dass es über Stoffe auch aus dem Gehirn quasi zu einer, ja, wenn man so möchte, Überforderung des Herzens kommt. Und das resultiert dann eben in einer akuten Herzschwäche, die auch diese Beschwerden machen kann.
Ja, weil es ist ja irgendwie spannend, dass man die Redewendung kennt, mir wurde das Herz gebrochen, ne? Oder ich habe ein gebrochenes Herz. Und dass es das dann aber in der Art und Weise gibt und man es natürlich sonst aber eher metaphorisch nutzt.
Ja, absolut, das ist schon so. Aber also es ist tatsächlich so, dass vor allem negative Emotionen das auslösen können, aber auch positive. Und es ist eine Erkrankung, die glücklicherweise, wenn sie denn besteht, meist folgenlos auch ausheilt, teilweise mit einer entsprechenden medikamentösen Therapie, also einer herzschonenden Therapie. Aber in ganz seltenen Fällen kann es auch im Kontext eines Broken Heart Syndroms dazu kommen, dass man verstirbt oder da eine Herzschwäche auch zurückbehält. Also das nehmen wir schon auch ernst wenn sowas besteht.
Sie haben eben einen sehr spannenden Punkt genannt. Da ging es so ein bisschen um die Symptome, dass sie sich unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Das bedeutet aber ja nicht, dass das Herz im Notfall auch unterschiedlich schlägt, oder?
Also ich sagte das ja eingangs, das Herz kann schon unterschiedlich schlagen im Notfall und auch im Kontext eines Herzinfarktes. Aber das ist jetzt nicht so, dass das grundsätzlich bei Männern und Frauen immer unterschiedlich
ist. Das meinte ich eher sozusagen. Und was würden Sie aber sagen, sind so vielleicht die 2, 3 klassischsten Unterschiede bei den Symptomen? Kann man die nochmal so ganz klar benennen oder ist das nicht sinnvoll?
Also ganz grundsätzlich das klassische Symptom eben dieser Brustschmerz mit der entsprechenden Ausstrahlung, das ist schon auch gleich. Frauen projizieren eben diese Beschwerden häufiger in andere Regionen des Körpers, eben wie gesagt in den Bauch oder sind möglicherweise auch ein bisschen schmerzunempfindlicher als Männer und warten länger ab, bis dann eben etwas passiert oder ertragen Schmerzen etwas anders und ordnen die für sich etwas anders ein. Aber das klassische Symptom bleibt da auch gleich. Man ist sozusagen als Arzt oder Ärztinnen in einer Brustschmerzambulanz oder Notaufnahme eher gefordert, dass man halt dann eben bei zum Beispiel Patientinnen doch dann etwas genauer noch hinschaut. Also kann sich da möglicherweise nicht nur durch dieses Leitsymptom des Brustschmerzes dann schon in Richtung Herzinfarkt führen lassen, sondern muss eben die Augen offen halten.
Ich glaube, viele von uns verbinden trotzdem einen Herzinfarkt auch oft mit älteren Menschen. Dabei können ja auch jüngere Menschen einen erleiden. Das ist zwar, glaube ich, seltener, wenn ich es richtig gelesen habe. Trotzdem gibt es eben ja auch da unterschiedliche Ursachen. Welche können das denn sein?
Das ist ganz richtig. Also das ist grundsätzlich eher eine Erkrankung des älteren Menschen oder sagen wir mal der zweiten Lebenshälfte im weitesten Sinne, wenn man so möchte. Das liegt auch daran, weil grundsätzlich ist die Arteriosklerose, also die Ablagerung von Kalk und abgestorbenen Entzündungszellen, wenn man so möchte, in den Kranzgefäßen. Und das braucht eben eine gewisse Zeit, bis da entsprechend viel Material sich angesammelt hat, bis so ein Gefäß dann auch mal zugeht. Es gibt gewisse Medikamente, die Herzkranzgefäße verändern können. Es gibt angeborene Fehler sozusagen der Anlage der Herzkranzgefäße, die das etwas wahrscheinlicher machen können. Es gibt gewisse Drogen, die auch zu Veränderungen der Herzkranzgefäße führen können. Aber auch da ist sicher ein langjähriger Konsum da notwendig, damit man auch wirklich einen Herzinfarkt erleidet. Das ist glücklicherweise eher selten, dass das junge Menschen betrifft. Es gibt es bei vor allem Frauen, die vielleicht auch mit Bluthochdruck zu tun haben, dass es zu Einrissen der Gefäßwand kommt. Das ist dann eine sogenannte Dissektion und sowas kann dann eben auch im Krankenhaus sich wie ein Herzinfarkt darstellen, also mit entsprechenden EKG-Veränderungen und auch mit den entsprechenden Beschwerden, die die Patientinnen oder auch Patienten dann haben. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich glücklicherweise, wenn man das so sagen möchte, eher eine Erkrankung des älteren Menschen.
Ab wann kann es trotzdem alterstechnisch schon mal vorkommen, dass wir mal irgendeine Einordnung haben?
Ja, so die jüngsten Patienten, die ich behandelt habe, waren so Mitte, Ende 30. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass so ein Peak so ab 50 bei Männern und bei Frauen ungefähr 15 Jahre später ist.
Okay, dann sind wir natürlich auch wieder so bei den klassischen Vorsorgethemen, wo man vielleicht auch ein bisschen achtsamer schon mal auf sich schauen sollte, ne?
Ja, absolut. Also das ist sicherlich zu empfehlen, dass man da spätestens ab 50 mit dem Hausarzt spricht, gewisse Vorsorgeuntersuchungen durchführen lässt, die Halsschlaggefäße einmal mit Ultraschall beurteilen lässt, Cholesterinwerte einmal kontrollieren lässt, möglicherweise EKG-Belastungsuntersuchungen machen lässt. Letztlich lässt sich dadurch natürlich auch nur ein gewisses Risiko abschätzen, ob dadurch oder daraus dann zu 100% wirklich ein Herzinfarkt oder die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes resultiert. Das ist immer fraglich. Also es gibt ausreichend Fälle, die ich auch kenne, die heute beim Hausarzt waren, da war alles gut und morgen sind sie mit Herzinfarkt in der Klinik. Das ist leider nicht 100%ig vorhersehbar.
Verstehe. Thema Zeit hatten wir gerade auch schon gesagt, ist enorm wichtig. Ich finde aber, das ist so unspezifisch. Haben Sie mal ein Beispiel, was das bedeutet? Also wie wichtig ist das, dass Sie sagen, okay, man sollte innerhalb von 10 Minuten Hilfe bekommen? Oder haben Sie da eine Einordnung?
Also es gibt gewisse Vorgaben, die wir auch im Rahmen von quasi Qualitätssicherung einhalten müssen. Und die sind ganz konkret, also wenn ein Patient mit Brustschmerzen ins Krankenhaus kommt, muss zum Beispiel ein EKG innerhalb von 10 Minuten geschrieben und beurteilt sein. Oder wenn der Patient wirklich einen Herzinfarkt hat, dann darf es nur 60 Minuten dauern von Betreten des Krankenhauses bis Wiedereröffnung des Gefäßes. Das heißt also, da sind wir schon gehalten, schnell zu agieren. Ich meine, man kann das ja sehr einfach vielleicht auch mal probieren, wenn man einfach versucht, die Luft anzuhalten. Wie lange schafft man das? Das ist nicht so lange. Und das ist natürlich beim Herzen, was ja letztlich durch 3 große Kranzgefäße versorgt wird, ein bisschen was anderes. Da können auch zumindest teilweise die anderen Gefäße, die dann vielleicht noch offen sind, auch aushelfen mit Versorgung des betroffenen Herzmuskelareals. Aber in letzter Konsequenz wird das nicht ewig dauern, bis dann eben ein entsprechender und dann im schlimmsten Fall dauerhafter Schaden entstanden ist. Das ist leider auch sehr individuell. Es hängt davon ab, welches Gefäß betroffen ist und auch welcher Gefäßteil. Also sprich, wenn ein Gefäß sehr weit am Ursprung verschlossen ist, dann ist natürlich der ganze Herzmuskel, der davon abhängig ist, letztendlich in Mitleidenschaft. Wenn aber nur ganz weit hinten im Gefäß vielleicht der Verschluss entsteht, dann ist auch nur ein kleinerer Teil abhängig. Die Verteilung quasi der Versorgungsgebiete ist auch individuell unterschiedlich. Also man kann jetzt nur aufgrund der Zeit und des Herzinfarktes und ja selbst aufgrund der Tatsache, ob es jetzt ein Vorder- oder Hinterwandinfarkt ist, zum Beispiel nicht immer a priori vorhersehen, ob jetzt da ein und auch vor allem wie großer Herzmuskelschaden entsteht. Das ist sehr individuell und muss dann immer im Verlauf beurteilt werden.
Ich frage mich gerade, ob man eben diese Zeitfrage auch noch aus einer anderen Dimension beleuchten kann, nämlich wenn man jetzt sagt, ein Herzinfarkt ist ein akuter Notfall, wie lang dauert so ein Infarkt? Kann man das sagen? Oder ist das, dass man sagt, naja, so lang, bis einem geholfen wird?
Im Prinzip ist das genau so. Der Infarkt, der dauert so lange, bis das Gefäß wieder auf ist oder hält an, bis der Herzmuskel entweder abgestorben ist oder halt eben wir durch Stents, also durch Gefäßstützen, wenn man so möchte, das wieder aufbekommen.
Und wenn man jetzt zu Hause einen Notfall hat, man ruft den Notarzt, dann ist es aber schon so, dass man logischerweise vor Ort auch da schon ja direkt versorgt wird zu Hause, oder?
Absolut. Beim Herzinfarkt, das sagte ich eingangs, ja, kommt es zu einem Verschluss eines Herzkranzgefäßes, in aller Regel eben durch Blutplättchen und kleine Blutgerinnsel. Und der Notarzt, der gibt Medikamente, die eben dafür sorgen, dass diese Blutplättchen gehemmt werden, also nicht mehr sich aneinander heften können und dadurch eben Gerinnsel bilden können. Oder eben auch Medikamente, die kleine Blutgerinnsel auch auflösen können. Darüber hinaus bekommt man dann, wenn man starke Schmerzen hat, Schmerzmedikamente oder auch Medikamente, die so ein bisschen beruhigen. Sodass man dann eben auch die Fahrt zum Krankenhaus und eben eine mögliche Wartezeit, bis dann eben die endgültige Versorgung durch das Katheterpersonal erfolgt, auch übersteht, ohne dramatische Schmerzen zu haben. Der Notarzt hat natürlich darüber hinaus EKG und so weiter im Auto. Das heißt also, die Diagnose kann und ist in aller Regel dann auch schon quasi zu Hause zu stellen, weil für den großen Herzinfarkt, den sogenannten ST-Hebungsinfarkt, da reicht im Prinzip ein EKG. Damit werden wir dann auch angerufen und die Patienten kommen dann auch direkt ins Katheterlabor, damit man da keine Zeit verliert. Bei nicht ganz klaren Fällen wird dann immer noch ein bisschen mehr Diagnostik vorgeschaltet, wie vorhin erzählt, mit Laboruntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, sodass man da möglicherweise dem Herzinfarkt erst so peu à peu auf die Schliche kommt.
Also das sind alles so die klassischen Tests, die gemacht werden, wenn man dann im Krankenhaus ist sozusagen.
Ganz genau, ja.
Ja, die für mich wichtigste Frage auch an dieser Stelle, wenn ich es mal miterleben sollte, wie kann ich denn helfen, wenn jemand einen Infarkt bekommt? Also gibt es so eine Art richtige erste Hilfe?
Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie es dem Menschen geht, der da gerade einen Herzinfarkt hat. Also Es ist da alles denkbar von, der merkt kaum was, bis hin zu, der hat einen Herzstillstand. Und dementsprechend muss man auch seine Hilfe so ein bisschen anpassen natürlich. Also wenn da jemand umkippt mit Herzstillstand, dann muss man im besten Fall eine Wiederbelebung einleiten, also sprich eine Herzdruckmassage und Beatmung durchführen. Es gibt gerade so in öffentlichen Räumen, Flughäfen, Bahnhöfen ja auch in Deutschland immer mehr diese Defibrillatoren, die an der Wand hängen. Die können dabei sehr, sehr hilfreich sein, weil die sozusagen auch anleiten, was man zu tun hat. Also die sind relativ einfach, dass man eben zwei so Aufkleber, zwei so Patches auf den Patienten dann aufbringt. Die schreiben dann ein EKG und analysieren das auch und viele sagen dann tatsächlich, was man tun soll. Also ob man einen Schock abgeben soll über das Gerät oder ob man eben eine Herzdruckmassage durchführen muss. Aber glücklicherweise benötigt lange nicht jeder Herzinfarktpatient tatsächlich so einen Elektroschock oder eine Herzdruckmassage. Also man kann sicher den Patienten oder den Menschen, der dann mutmaßlich für den Moment einen Herzinfarkt hat, beruhigen, hinlegen. Vielleicht möchte der auch einen Schluck Wasser trinken. Und dann sollte man als erstes im Prinzip den Notarzt rufen.
Ich habe gerade gedacht, okay, mein Erste-Hilfe-Kurs ist schon verdammt lang her. Was raten Sie denn da? Wie oft sollte man sowas vielleicht mal wiederholen und sich da so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen? Weil ich glaube, rudimentäre Kenntnisse hätte ich, aber in so einer Situation ist ja auch Adrenalin dabei und ich würde mich wahrscheinlich schon etwas lost fühlen. So.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. So ganz pauschal kann ich das nicht beantworten, muss ich zugeben. Also man sollte das mit Sicherheit regelmäßig, gerade wenn man vielleicht mit älteren Menschen viel zu tun hat, wiederholen und machen. Also im Krankenhaus bieten wir regelmäßige Schulungen für Mitarbeitende an, wo eben diese Situation geprüft und geübt werden. Also wie verhalte ich mich richtig in so einem Fall? Aber das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit einer Person, die nicht irgendwie im Gesundheitswesen arbeitet. Also man sollte das sicherlich alle paar Jahre machen. Das schadet nicht. In Deutschland ist es ganz grundsätzlich so, dass man leider verhältnismäßig schlechte Chancen hat, wenn man in der Öffentlichkeit umkippt, vor allem als Frau, weil da eine sehr große Hemmung in der Bevölkerung besteht. Man hat viel Sorge, etwas falsch zu machen. Es gibt eben auch nicht die Notwendigkeit, jetzt mal vom Führerschein abgesehen, diese Erste-Hilfe-Kurse zu machen. In skandinavischen Ländern ist das ganz anders. Also da werden schon Kinder in den Schulen angehalten, eben solche Kurse zu besuchen, beziehungsweise es ist teilweise Pflicht. Und da ist es also viel, viel mehr in der Bevölkerung auch durchdrungen, dass man eben, wenn da jemand umkippt, irgendwo in der Stadt oder in der Fußgängerzone, dass man da Erste Hilfe leisten muss. In Deutschland ist es eher so, dass man dann denkt, kann ich jetzt hier was falsch machen? Und da ist es halt so, dass man nichts falsch machen kann.
Ja, also, und vor allen Dingen, ich glaube, je früher man anfängt, desto weniger ist man vielleicht auch nicht dann komplett überfordert in so einem Moment, weil man ja irgendwie da auch gelernt hat, mit umzugehen. Ne? Ich glaube, es gibt einige Dinge, die wir uns von den nordeuropäischen Ländern noch abgucken können. Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht, dass die da doch auch so gut vorangehen. Ich kenne tatsächlich einige Menschen, die einen Stent haben, damit die Durchblutung im Herzen verbessert wird. Aber vielleicht für die, die es nicht genau wissen, vielleicht erklären Sie nochmal, was das ist und wie es auch funktioniert.
Also ein Stent, das ist tatsächlich eine Gefäßprothese oder eine Gefäßstütze. Letztlich ist das ein Röhrchen, was aber nicht durchgehend ist, sondern Metallstreben sozusagen dieses Röhrchen bildet. Also wie so eine Art Maschendrahtzaun als Rohr. Und den bringen wir eben über den Herzkatheter in das Herzkranzgefäß ein. Die Verengung wird dann mit einem ganz dünnen Draht sondiert und über diesen Draht können wir dann den Stent vorschieben. Der ist vormontiert, wenn man so möchte, auf einem Ballon und diesen Ballon pustet man dann auf mit einem entsprechenden Manometer, also letztlich mit einer Spritze, wo ich dann einen definierten Druck eben in den Ballon bringen kann und der Stent presst sich dann eben in die Gefäßwand und verbleibt auch für immer da. Heutzutage sind das eigentlich immer Metallstents, die mit Medikamenten beschichtet sind, damit der Körper das entsprechend nicht als Fremdkörper erkennt zum einen und zum anderen aber eben auch die Offenheit, Wahrscheinlichkeit eben an der Stelle erhöht wird.
Und können die sich aber eigentlich auch wieder zusetzen oder?
Ja, die können sich auch wieder zusetzen. Das war früher ein ganz großes Problem, weil eben der Körper das häufig als Fremdmaterial erkannt hat und angegriffen hat, wenn man so möchte, und sich dann eben da Gerinnsel angelagert haben. Das ist heutzutage deutlich seltener, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Aber wie gesagt, innerhalb von Monaten wächst dieser Stent eben auch in die Gefäßwand ein und theoretisch kann dann dort, wie an jeder anderen Stelle, im Herzkranzgefäß auch nochmal ein erneuter Verschluss bestehen.
Wir haben in der Klinik ja eine 24-Stunden-Herzinfarktbereitschaft. Wie genau läuft die denn ab und was bedeutet das auch für PatientInnen?
Also das bedeutet ganz grundsätzlich, dass man rund um die Uhr mit Beschwerden oder mit der Sorge vor einem Herzinfarkt zu uns kommen kann. Es läuft so ab, dass ein Oberarzt oder eine Oberärztin eben vom Tag 1 bis zum Tag 2 am nächsten Morgen Dienst hat und telefonisch erreichbar ist. Bei uns ist das so geregelt, dass man dann nach Dienstschluss, also in der Regel so gegen 17 Uhr, nach Hause fahren kann und dann aber eben telefonisch allzeit erreichbar ist. Wir sind im Kontext dieses Dienstes quasi verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Zeit auch im Krankenhaus sein zu können, sodass dann der Patient oder die Patientin, wenn dann akute Beschwerden auftreten, auch sicher sein kann, dass man da mit einem kompetenten Ansprechpartner auch sprechen kann.
So ganz generell, was sollten Menschen nach einem Herzinfarkt beachten? Also es gibt ja Anschlussbehandlungen oder beziehungsweise wir können ja auch mal kurz auf Medikamente eingehen, die wichtig sind.
Also nach einem Herzinfarkt sind leider immer Medikamente notwendig. Und zwar für einen gewissen Zeitraum braucht man Medikamente eben zur Blutplättchenhemmung, damit dieser Stent in Ruhe einheilen kann. Das sind zwei Medikamente, die man dann für einen gewissen Zeitraum, in der Regel sind das 12 Monate, im Einzelfall kann das auch mal kürzer sein, einnehmen muss. Und darüber hinaus bekommen eigentlich alle Patienten ein Medikament zur Cholesterinsenkung, weil das erhöhte Cholesterin eben auch ein Risikofaktor für den Herzinfarkt generell, aber auch für erneute oder wieder auftretende Herzbeschwerden ist. Und in der Regel kommen dann noch Medikamente dazu, die das Herz so ein bisschen beruhigen. Denn wenn das Herz sehr schnell schlägt, verbraucht es Sauerstoff. Und wenn ich eben schon ein Problem mit der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung hatte, dann möchte ich natürlich, dass das Herz jetzt nicht über Gebühr sich dann aufregt und eben Sauerstoff braucht. Das sind so die grundsätzlichen Medikamente, die man dann braucht. Die verschreiben wir dann immer und besprechen das auch im Detail natürlich mit dem Patienten, damit klar ist, was wofür jetzt eingenommen werden muss. Wir hatten das gerade schon gesagt, was ist so mit Anschlussheilbehandlung? Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wie mit im Prinzip jeder Erkrankung und vor allem jeder chronischen Erkrankung, denn der Herzinfarkt als quasi Akutform der sogenannten koronaren Herzerkrankung, also der Gefäßverkalkung der Kranzgefäße, ist letztlich der Ausdruck einer chronischen Erkrankung. Und ich habe die möglicherweise bis zu meinem Infarkt überhaupt gar nicht gespürt oder nur im Alltag kaum bemerkt. Das heißt, ich sehe mich dann doch mit einer neuen Situation konfrontiert, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich mich verhalten muss. Was kann ich machen? Was darf ich machen? Was sollte ich vielleicht auch lieber nicht machen? Und da sind solche Rehas, solche Anschlussheilbehandlungen extrem wichtig, um ja auch für den Patienten oder die Patientin so die Akzeptanz und das Verständnis für die Erkrankung dann eben auch zu stärken oder überhaupt erst einmal zu schaffen.
Ich finde immer sehr spannend den Aspekt, dass Erkrankungen auf so vielen Ebenen beeinflussen, also gerade auch so psychosoziale Aspekte spielen da auch eine Rolle. Was würden Sie sagen, was macht eine Herzerkrankung mit unserem Alltag?
Ich glaube, dass es unterschiedlich ist, wie man selber mit solchen Dingen wie Erkrankungen umgeht. Ganz grundsätzlich schränkt der Herzinfarkt, vor allem wenn es glimpflich abgelaufen ist, den Alltag nicht unbedingt relevant ein. Ich glaube schon, dass das teils einschneidende Erlebnisse für die Patientinnen und Patienten sind. Man wacht möglicherweise mitten in der Nacht auf mit eben diesen Brustschmerzen, hat Todesangst oder ist bei irgendeiner vielleicht auch angenehmen Betätigung und wird da so rausgerissen durch dieses Akutereignis und erlebt dann im Krankenhaus auch, dass viele Dinge mit einem gemacht werden. Und gerade wenn das eben wirklich so ein großer Herzinfarkt ist, dann gibt es auch keinen Raum und keine Zeit, mit dem Patienten Dinge zu diskutieren. Dann muss man das beheben. Und ich glaube, dass das schon unangenehm ist, wenn man erfährt, dass man eigentlich total passiv ist und andere Menschen, fremde Menschen da so in der eigenen Intimsphäre auch sich bewegen und arbeiten.
Das ist eigentlich ein absoluter Kontrollverlust in
total,
dem Sinne, ne?
Absolut. Ja. Und ich glaube, da gibt es Menschen, die lassen das einfach geschehen, aber andere, die da ja sich sehr auch beeinträchtigt durchfühlen. Und das ist extrem wichtig, eben da auch im Kontext der Reha dann sowas aufzuarbeiten. Und ich glaube, man muss sicherlich bedenken, dass das, wie gesagt, eine chronische Erkrankung ist, aber es ist nicht gesagt, dass jemand, der einen Herzinfarkt hat, auch unbedingt noch einen zweiten oder dritten bekommen muss. Also man sollte sicherlich da nicht in ständiger Angst leben, dass etwas ist, aber es ist in aller Regel schon Anzeichen, dass man Dinge im Leben ändern kann oder sollte. Mhm. Also gerade was Ernährung und Sport und so weiter angeht, das kann man dann doch sehr positiv beeinflussen.
Wollte ich gerade sagen, dann setzen wir doch an der Stelle nochmal die präventive Brille auf. Welche Risikofaktoren kann ich ganz bewusst meiden und wie halte ich mein Herz gesund?
Also was man überhaupt lassen sollte, ganz generell, ist Rauchen. Rauchen ist für nichts gut. Und vielleicht denkt man als erstes dann an Lungenkrebs, aber alle Gefäßerkrankungen sind auch abhängig vom Rauchen. Also das sollte man in jedem Fall lassen und besser heute als morgen. Egal, ob man jetzt einen Herzinfarkt hat oder hatte oder nicht. Mhm. Darüber hinaus ist Übergewicht mit erhöhtem Cholesterin auch ein Problem. Da kann ich was mit der Ernährung tun, da kann ich was mit Sport tun, da kann ich mein Herz-Kreislauf-System trainieren im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann ich günstig beeinflussen. Damit zusammenhängt häufig nämlich auch der Bluthochdruck, der auch ein Risikofaktor ist. Es gibt auch Risikofaktoren wie zum Beispiel schon bestehende Herzinfarkte oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familie. Da kann ich natürlich nichts tun. Also wenn meine Eltern, mein Vater, meine Mutter oder andere nahe Verwandte einfach damit schon Probleme hatten, dann habe ich möglicherweise eben auch ein eher erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, zum Beispiel auch einen Schlaganfall zu erleiden. Aber die genannten Dinge, also sprich Ernährung, Sport, damit eben zusammenhängend Bluthochdruck, Cholesterinspiegel und Übergewicht, die kann ich schon günstig beeinflussen und halt eben das Rauchen, wie gesagt.
Ich habe schon aber auch das Gefühl, dass das etwas ist, was inflationär auf vieles passt. Ja, man braucht einen gesunden Lebensstil, dann kann man vielen Dingen vorbeugen. Auf der anderen Seite, ja, fällt es vielen von uns vielleicht aber auch doch ab und zu schwer, auf alles zu achten.
Das kann ich total nachvollziehen. Meine persönliche Meinung dazu ist ganz klar auch, also man muss sicherlich immer auch so ein bisschen schauen, was ist jetzt Lebensqualität und wo schränke ich mich eben auch so sehr ein, dass ich eigentlich auch von meinem dann vielleicht gesünderen Leben eigentlich gar nichts mehr habe. Mhm. Und bei den allermeisten Dingen merken wir ja auch selber, die Menge macht das Gift. Und dass Rauchen nicht gut ist, das muss man, glaube ich, niemandem erklären. Das ist einfach klar.
Das stimmt. Aber erst recht nicht, finde ich, nach einer bestimmten Behandlung. Deswegen fand ich es spannend, dass Sie es gerade als erstes genannt haben. Weil tatsächlich habe ich von einem Kollegen mal erfahren, dass er eine Lunge operiert hat und hat den Patient dann doch irgendwie auch ein paar Tage später wieder in der Raucherecke gesehen. Das ist natürlich dann sehr schwierig.
Ja, das ist schwierig. Und das ist natürlich schon so, dass man da einfach auch den Menschen, die rauchen, zugestehen muss, dass es eine Abhängigkeit ist. Und wir führen die meisten Katheteruntersuchungen heutzutage auch im Notfall über das Handgelenk durch. Mhm. Das heißt also, es ist wirklich ein sehr minimalinvasiver Eingriff und es ist denkbar und auch schon passiert, dass Patientinnen oder Patienten nach so einem Eingriff quasi wenige Stunden später in der Raucherecke vor der Tür eben noch mit dem Druckverband ums Handgelenk angetroffen werden.
Was macht das mit Ihnen? Schlagen Sie da die Hände über dem Kopf zusammen, oder?
Ich schlage da die Hände über dem Kopf zusammen, aber letztlich ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und
absolut.
Ich meine, ich kann die Leute dann nicht bevormunden, bis zu einem bestimmten Punkt sicher. Ja. Und das ist natürlich nichts, was man dann gerne sieht. Gerade wenn es möglicherweise schwere oder akute Fälle waren, wo man um das Leben der Patienten gekämpft hat und dann eben das schnell lösen konnte, so schnell, dass sie dann wieder rauchen gehen können. Das irgendwie ist das zwar einerseits auch schön, dass das dann so gut geht, aber andererseits ist das dann irgendwie das falsche Zeichen. Mhm,
absolut. Warum ist es bei Ihnen denn das Herz geworden? Sie hatten eingangs gesagt, ja, es ist mein Lieblingsorgan. Warum ist das so?
Ja, das Herz steht ja, Sie haben das ja auch eingangs erwähnt, irgendwie schon so ein bisschen so im Zentrum unseres Seins. Es ist so der Motor des Lebens, aber auch viele Emotionen werden dahin verortet. Und ich fand das immer schon spannend. Ehrlicherweise hat mich das EKG so als Kurvenausdruck eben der Herzaktivität fasziniert als Student. Ich habe dann diesen Weg der Herzrhythmusstörungen so ein bisschen verlassen, weil mich dann doch eher interessiert hat, wie wird denn das Herz versorgt und was kann eben da an der Versorgung auch fehllaufen, beziehungsweise wie kann man da helfen. Mhm. Aber es ist einfach ein ganz zentrales Organ, was auch so in seiner Anatomie so eine ganz besondere Schönheit fast auch hat. Also sehr einfach, aber doch wieder komplex ist. Und wenn da etwas nicht stimmt, dann hat das ganz, ganz wichtige Auswirkungen oder dramatische Auswirkungen auch für unser Leben. Mhm. Und es ist eben zum Beispiel nicht wie die Nieren, da hat man zwei von, da kann man auch mal auf eine verzichten im dramatischen Fall. Und wir haben halt eben nur ein Herz und darum sollte man sich kümmern und gut drauf Acht geben, in jeglichem Sinn.
Was würden Sie sagen, wann verlassen Sie die Klinik mit einem guten Gefühl?
Wenn ich weiß, dass alle Patienten gut versorgt sind, dass alle Eingriffe, die wir durchgeführt haben, ohne Komplikationen gut verlaufen sind und wenn ich auch weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen ja ein gutes Gefühl bei der Versorgung hatten, da Entscheidungen mitgetragen haben, entschieden haben oder eben auch Entscheidungen nachvollziehen konnten, die letztlich dann zu einer gesamten guten Versorgung der Patienten beigetragen haben.
Das heißt, auch Teamwork ist für Sie ganz wichtig.
Absolut. Ohne Team funktioniert das gerade in der Kardiologie nicht. Und das betrifft nicht nur das ärztliche Team, sondern natürlich auch das pflegerische Team. Ganz wichtig und im Mittelpunkt mit Sicherheit das Team im Herzkatheterlabor. Also da sind wir mit Pflegenden ganz eng zusammen. Wir stehen steril bei den Patienten, die mit Herzinfarkt zu uns kommen, sind also darauf angewiesen, dass uns da auch so ein bisschen geholfen und zugearbeitet und mitgearbeitet wird. Also zum einen von nicht sterilen KollegInnen, aber eben auch von KollegInnen, ob das jetzt Ärzte oder Pflegende sind, die dann auch mit am Kathetertisch stehen und mithelfen, mitschauen. Das ist ganz wichtig, dass man da Expertise auch, die man gemeinsam hat, nutzt und eben nicht nur, wie soll ich sagen,
ja,
als Alleinentscheider da unterwegs ist. Genau, ja. Denn es geht um viel, das ist einfach so.
Ja, dann schönes Schlusswort. Bedanke ich mich ganz herzlich für das schöne Gespräch und den tollen Austausch und wünsche Ihnen auf jeden Fall auch noch weiterhin so viel Leidenschaft und Freude im Job.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Dr. Robert Schüler, Chefarzt für interventionelle Kardiologie aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank auch an euch, dass ihr mit dabei wart heute. Feedback und Fragen wie immer gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Über eine Bewertung im Podcast-Kanal freuen wir uns auch immer sehr. Ihr könnt übrigens ganz leicht dort auch unsere Folgen mal mit einer Direktfunktion teilen und weiterempfehlen. Und ansonsten sind wir selbstverständlich auch direkt in unseren Fachabteilungen persönlich für euch da. Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Die wird auch sehr, sehr spannend. Wir nehmen euch nämlich mit an einen Ort, an dem es durchaus auch mal hektisch zugeht, weil wir dort medizinische Notfälle versorgen. Ja, wie wir das schaffen, unsere Abläufe da zu strukturieren und unsere PatientInnen bestmöglich zu versorgen, das wollen wir euch eben beim nächsten Mal dann so ein bisschen vorstellen. Da sprechen wir mit ExpertInnen aus den zentralen Notaufnahmen in Siegburg und Bonn. Passt auf euch auf und bis ganz bald.
Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.